Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Hallo, hier ist Lakonisch Elegant, euer Kulturpodcast, immer noch im Corona-Homeoffice-Modus. Ich bin Christine Watti, heute alleine hier in meinem Alleine-Studio zu Hause. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört, mitten in diesem verrückten Februar 2022, der einen echt nicht aus den Fängen lassen will. Heute aber mit einem sehr, sehr Corona-tauglichen Thema. Es geht nämlich um eine Serie. Wenn man die guckt, steckt man keinen an, bleibt man schön drin, schaltet ein oder auch wieder aus. Die Staffel, über die wir sprechen, ist auch schon fertig. Ihr könnt also bingen und es dabei die ganze Zeit lieben oder hassen und aber unbedingt trotzdem auch zuhören, finde ich zumindest, wenn ihr vielleicht überhaupt keine Lust habt, darüber was zu hören, was es mit der Fortsetzung von Sex and the City auf sich hat. Die aktuelle Staffel von And Just Like That ist gerade zu Ende gegangen. Es gab in den diversen Medien schon Verrisse oder Lobhudeleien, alles Mögliche. Die Staffel ist jetzt quasi komplett anzuschauen, aber die erzählt auch ein bisschen mehr als nur Geschichten von wohlsituierten Damen mittleren Alters, die durch New York laufen und die ein oder andere Lebensproblematik zu bewältigen haben.
The more I find that if you have good friends in your corner, anything's possible.
Carrie, party of three?
Put your favorite heels on. The future is unwritten because we're all at different stages of life.
Tonight, bring your A game.
Ich finde, deswegen muss man nochmal drüber sprechen, weil And Just Like That wirklich auch was erzählt, vielleicht über so eine mediale Repräsentation von Frauen. Es hat trotzdem was vielleicht damit auf sich, wie auch an anderen Stellen im Moment irgendwie Frauen erzählt werden und sich da vielleicht was ändert, ist aber vielleicht nicht ganz so spektakulär wie die Einschätzung der Schriftstellerin Nele Polacek, die nämlich findet, And Just Like That ist ein Meisterwerk postmodernen Erzählens. Und das hat mich sehr erfreut, sowas zu lesen. Und ich dachte, wir beide, Nele Polacek und ich, wir sprechen in diesem Podcast über And Just Like That und vielleicht auch noch über so ein paar andere Dimensionen des großen Themas, die uns hier zusammen auffallen. Hallo Nele Polacek, schön, dass wir uns zumindest hören können.
Hi, freut mich, dass wir in diesem grauen Wetter wenigstens über was Schönes reden können.
Aber weißt du, als ich deinen Text gelesen habe, in der Süddeutschen Zeitung ist er auch nachzulesen und der schon im Teaser steht, ne, ein Meisterwerk postmodernen Erzählens sei And Just Like That, diese Weiterentwicklung von Sex and the City, vielleicht noch dazu kurz in Klammern gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand nicht weiß, worüber wir sprechen. Wir haben auch lustigerweise vor, weiß nicht, 3-4 Wochen im lakonisch-eleganten Podcast auch schon diese Serie erwähnt, weil wir über die 90er gesprochen haben und dass das auch so ein Evergreen aus genau dieser Zeit ist. Aber jetzt sozusagen das 2021, 2022er Ergebnis dessen, was aus diesen damals 4 Freundinnen geworden ist, die jetzt alle so Mitte 50 sind. Wie kriegt diese Serie dieses große Label? Wieso?
Also ich muss dazu sagen, ich habe Sex and the City, also ich bin Jahrgang 88, das heißt, ich bin genau sozusagen die Teenies waren, als Sex and the City lief. Das heißt, ich habe das natürlich mit meinen Freundinnen und vielen stangenförmigen Süßwaren, deren Namen ich wahrscheinlich jetzt nicht sagen darf, und Prosecco und allen Klischees geschaut und ich habe es gehasst, weil ich mich da überhaupt nicht reinversetzen konnte, weil irgendwie Frauen, viel zu gut bezahlte, viel zu gut aussehende Frauen Mitte 30 suchen die Liebe, eine so dermaßen langweilige Fragestellung für mich war, die auch irgendwie nichts mit irgendwas, mit Realität zu tun hatte und habe jetzt reingeguckt, eigentlich aus, also mit Hate-Watching-Bedürfnissen. Also eigentlich wollte ich die Serie hassen und war sicher, dass, also es wird ja auch nicht besser, wenn die Serie schon dir nicht gefallen hat und dann gibt es einen Film und dann gibt es noch einen Film und dann gibt es eine Sequel, kein Weg wird das besser als das Original. Wird es auch nicht. Also man fängt an und denkt so in den ersten 20 Minuten, ich weiß, ich saß da mit offen aufgerissenen Augen und aufgerissenem Mund und dachte, es ist das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Und dann passiert aber etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Was mich am Anfang, habe ich erst nur gedacht, huch, das ist aber eine interessante Entscheidung, dass sie darüber reden, über Künstlichkeit. Also sie reden darüber, dass... Es sind jetzt ja nur noch 3, also Samantha ist nicht mehr in der Serie. Das hat, glaube ich, produktionstechnische Gründe, also sprich die Gründe, dass sich Sarah Jessica Parker und die Schauspielerin, deren Name mir gerade entfallen ist, die Samantha spielt, nicht mehr leiden können. Und auf jeden Fall sitzen sie zu dritt da und unterhalten sich über gefärbte Haare Und dann sagt, sagt Miranda, die immer so ein bisschen nicht so auf so hyperfeminine Klischeefrau war, sondern immer so ein bisschen dagegen und Anwältin und sonst was, sagt, also beschwert sich über die gefärbten Haare von Charlotte. Und Charlotte sitzt da und man denkt erstmal, scheiße, die sieht ja genauso aus wie damals. Und erst wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, dass sie doch 20 Jahre älter geworden ist, nur sehr, sehr viel Geld investiert hat. Und dann beschwert sich Charlotte darüber, dass also Miranda ihre Haare angreift und ihre gefärbten Haare angreift und sagt, warum greifst du nicht auch Carrie an? Carrie hat doch auch gefärbte Haare. Und dann sagt Miranda, ja, aber bei ihr ist es offensichtlich, also bei Carrie ist es offensichtlich künstlich, bei dir ist es Maskerade. Und dann kommen durch diese ganze Serie immer und immer wieder diese Unterscheidung zwischen also Künstlichkeit auf der einen Seite in sozusagen Künstlichkeit, die so tut, als wäre sie echt, und Künstlichkeit, die offenlegt, dass sie echt ist. Und das passiert andauernd, also ich glaube, es wissen mittlerweile auch alle, darf ich den Spoiler bringen?
Dass, ja, ich würde sagen, ja.
Also, wer es nicht wissen will, jetzt kommt ein Spoiler aus der ersten Folge, aber ich glaube, mittlerweile wissen es alle. Mr. Big, die große Liebe aus der Originalserie, stirbt am Ende der ersten Folge. Und in der zweiten Folge gibt es eine Beerdigung. Und diese Beerdigung ist so wahnsinnig inszeniert. Also es wird auch wirklich diese Inszenierung die ganze Zeit thematisiert. Sie suchen sich dann ein ganz besonderes, wo alles so weiß. Es sieht alles aus wie eine Beerdigung in der Galerie. Und es wird auch, Carrie wird auch gratuliert zu dieser hervorragenden Produktion. Es wird also immer wieder gezeigt, das ist alles inszeniert. Und dann sieht man in einer Montage Bilder von Mr. Big und von Carrie und von dem glücklichen Paar. Und dann kommt irgendwann ein Zwischenschnitt und die Musik, und es ist alles mit so einer traurigen Musik unterlegt. Und dann kommt ein Zwischenschnitt auf eine Frau, die man nicht kennt, die nur sagt, haben eigentlich alle vergessen, wie scheiße er zu ihr war? Und das heißt, es wird sozusagen kurz gesprengt und wir werden kurz daran erinnert, diese große, Carries große Liebe ist eine Inszenierung, ist nicht irgendwie wirklich eine große Liebe, sondern ist etwas, was uns als Liebe erzählt wird. Und das passiert in Folge für Folge, dass uns diese Künstlichkeit offengelegt wird. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen jemandem sagen, boah, siehst du gut aus, und jemandem sagen, es ist jetzt höflich, dir ein Kompliment zu machen, deswegen sage ich, boah, siehst du gut aus. Also die zweite Aussage, da weiß man dann, dass die Aussage nicht mehr stimmt. Und so ist es ein bisschen in dieser ganzen Serie, dass uns immer auf der einen Seite wird uns ein Genre erzählt, also das Genre Sex and the City. Das heißt, ein Genre, in dem es um serielle Monogamie geht, um Schuhe, um Make-up, um Liebe und Freundschaft und Happy Ends. Und auf der anderen Seite wird uns immer und immer wieder gesagt, das ist eine Geschichte, das ist Künstlichkeit, das ist produziert, das ist alles sozusagen nicht echt. Das ist das sozusagen, das ist erstmal was total Krasses für dieses Format, was ja eigentlich, ich sag mal, Märchen für besser verdienende weiße Mittelklassefrauen ist, dass in diesem sehr auf eine Art seichten, flachen Genre immer wieder darauf hingewiesen wird, nee, aber nehmt das nicht ernst, ihr dürft das alles nicht glauben. Mhm. Und das ist natürlich postmodernes Erzählen, also die Postmoderne, die sich darüber bewusst ist, dass ein Kunstwerk geschaffen ist, dass sozusagen eine Geschichte nicht eine Realität ist, sondern aus einem Material besteht und etwas, sozusagen eine Geschichte erzählt, eine Lüge erzählt, und das immer wieder offen zu legen, das ist postmodernes Erzählen, und das ist in sowas Genrehaftem schon wahnsinnig überraschend.
Ja, ich finde es total nachvollziehbar, wie du es beschreibst. Und es fühlt sich auch so an, wenn man es anschaut, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, man sitzt fast neben den Autoren dieser Staffel, die sich gesagt haben müssen, wir können das nicht einfach nur ins Jahr 2021 rüberschieben und dann machen die wieder genau das Gleiche wie vor. So kann man heute nicht mehr erzählen, aber sie machen es so geschickt, dass man eben trotzdem keine, also um das blöde Wort zu benutzen, keine Cringe-Momente hat, indem man das Gefühl hat, jetzt biedern sie sich an die Zeit, sondern sie zerfleddern quasi diesen Märchenmythos selbst, aber auf so eine ganz, finde ich, auch ganz elegante Art und Weise. Und vor allem, und das fand ich interessant, als die ersten beiden Folgen draußen waren, glaube ich, haben die ersten Menschen schon darüber was geschrieben, wie das halt so ist in den Medien, in den Feuilletons. Und da wurde immer darauf abgehoben, ja, jetzt eben ist Diversität auch ein Thema und Carrie, die eben eine Kolumne geschrieben hat, die macht jetzt einen Podcast, wow. Mhm. Und noch dazu mit der non-binären Comedian Che, deren Pronomen they ist und so weiter. Also und da hatte ich immer so das Gefühl, als hätten alle so mit so hochgezogenen Augenbrauen da drauf geguckt und gedacht, naja, das haben sie mit letzter Kraft versucht, das ins Hier und Heute zu transferieren und denen quasi für die Wokeness-Bewegung schnell noch alle kleinen Stränge mitgegeben, damit da das auch noch in die Richtung erzählt wird. Aber das ist genau das Tolle, dass es eben nicht passiert auf diese unangenehme Art und Weise, dass es quasi nur aufgefüllt wurde mit heutigen Details von Geschichten, wie man sie erlebt, sondern dass sie das auch auf eine echt schöne Art und Weise miterzählen, wie die in dem Fall eben nur noch drei Protagonistinnen sich in dieser Welt bewegen, nämlich total unsicher und stolperig und unangebracht und unangenehm und trotzdem aber sind sie sehr liebevoll, gehen sie mit allen um. Ne? Also sie, die Autorinnen und Autoren, das sieht man tatsächlich erst, wenn man dranbleibt und nicht, glaube ich, wenn man am Anfang nur die Zutaten dieser Staffel auseinanderdröselt.
Ich fand es am Anfang total cringe. Also ich habe länger gebraucht, um zu verstehen, dass ich es ziemlich genial finde. Ich habe am Anfang gedacht, also mir war das auch so klar, es ist ja auch so auf eine Art so oft, natürlich wird es jetzt divers. Sie können ja gar nicht anders. Sie können ja jetzt nicht eine Serie ernsthaft über drei weiße Besserverdienerinnen in New York machen. Dass das sozusagen nicht passieren wird, das war ja schon vorher klar. Und dann machen sie es am Anfang und es hat sich für mich, ich weiß nicht, hat es sich also für dich nicht cringe angefühlt?
Ja, ich weiß schon, ne, wenn Miranda dann auf die schwarze Professorin trifft und erstmal wirklich in jeden Fettnapf reinläuft und so. Also ich hatte, ja, das stimmt. Wahrscheinlich habe ich die Cringe-Momente so ein bisschen verdrängt, weil die sich dann im Lauf der nächsten Folgen so auflösen. Also da vielleicht müsste ich es differenzieren, ne? Natürlich ist es unangenehm, aber gleichzeitig also wird es eben so weiter erzählt, dass man versteht, es ist nicht inszeniert, damit wir uns alle dann nochmal extra auch nochmal schämen, dass solche Geschichten noch so erzählt werden, sondern der Moment ist unangenehm und unangebracht, aber er erklärt sich, warum er so sein muss, sozusagen. So geht es ja, mir, glaube ich, eher.
Ich fand es total interessant, weil ich das Gefühl hatte, am Anfang habe ich das für bare Münze genommen. Am Anfang dachte ich, oh Gott, nein, das macht ihr jetzt nicht wirklich, das macht ihr jetzt nicht wirklich, das macht ihr jetzt nicht wirklich. Und habe sozusagen über die Serie gecringed und dann cringest du eigentlich mit der Serie. Also du hast sozusagen das Gefühl ein bisschen, dass die Autoren das alles wissen. Dass die Autoren wissen, sie müssen jetzt divers werden. Sie wollen es, glaube ich, auch. Also wenn du dir anguckst, wer das geschrieben hat, das sind ja auch keine weißen Mittelstandsamerikanerinnen. Es gab ein sehr schönes Interview in der Vulture, in der eine der Autorinnen dann zwischendurch mal droppt, von ihrer Ehefrau redet und dann kurz später sagt, dass sie Inderin ist, genau wie eine Figur, die sozusagen, ich glaube, im Endeffekt die Ersatzfigur für Samantha ist, und zwar genau aus der Gegend. Also es sind, glaube ich, auch einfach, es ist auch ein diverses Autorenteam und die wollen das und gleichzeitig sind sie sich darüber im Klaren, dass wir gerade in einer Phase sind, in der das total künstlich ist. Also wenn man sich momentan Serien anguckt, hat man ja das Gefühl, dass in jeder amerikanischen WG immer ein Schwuler, ein Schwarzer, eine Frau und eine ethnisch ambivalente Exotin wohnen. Und das ist einfach nicht wahr. Also sozusagen, wir inszenieren oder Film inszeniert gerade eine Art von Diversität, die es so nicht gibt, weil uns jede Statistik zu dem Thema sagt, dass Bubbles relativ homogen sind und dass das sozusagen, was uns Fernsehen gerade erzählt, so nicht stimmt und das Fernsehmacher und das sozusagen, das weiß das Publikum mittlerweile auch, dass sie es produzieren müssen. Also, dass sie einen totalen Druck haben, eine Diversität herzustellen. Und ich glaube, dass sozusagen, wenn man das naiv macht, also wenn man, oder zynisch, es gibt Fernsehserien, die das total zynisch machen, wo du genau denkst als Zuschauer, ich verstehe, was ihr gerade macht, weil ihr es machen müsst, ich verstehe, dass ihr keinen Bock drauf habt, also macht es halt so halbherzig. Und das macht einen so wütend, weil man das Gefühl hat, erzählt doch einfach die Geschichte und jetzt tut doch nicht so, als wärt ihr und so weiter und so fort. Und dass eine Serie diese ganzen Spiralen mit einbaut und sozusagen die Lächerlichkeit der Bemühungen zeigt, also dass du das Gefühl hast, Miranda will unbedingt antirassistisch sein und es ist so peinlich, wie sie es versucht und dass wir sozusagen diese ganzen Bemühungen haben und auch zum Beispiel, es gibt eine fantastische Stelle, da lädt Charlotte eine Mutter aus ihrer Schule zu sich zum Essen ein, die schwarz ist und die sie sehr bewundert. Und dann will sie für dieses Essen, fällt ihr auf einmal auf, fuck, ich habe nur weiße Freunde. Und dann versucht sie panisch schwarze Menschen für dieses Essen aufzutreiben, damit ihre Freundin nicht denkt, sie habe nur weiße Freunde, was sie natürlich tut. Also sie hat in Wirklichkeit nur weiße Freunde. Das heißt, da wird uns auch gezeigt, wie dieses, oh, guck mal, ich bin divers, wie bemüht das sein kann. Und zwar sozusagen sowohl in der Lebensrealität, nehme ich an, reicher Mittelklasse, New Yorker, weißer Mittelklasse New Yorker, als auch in der Lebensrealität von Autoren, dass das eben eine Bemühung ist und dass die manchmal total artifizielle Konsequenzen hat und dass es total künstlich sein kann. Und das könnte man jetzt ins Lächerliche ziehen. Also es gibt eine ähnliche Stelle übrigens in der Serie Seinfeld, wo auch eine Figur, wo George versucht, schwarze Freunde aufzutreiben, um andere davon zu überzeugen, dass er kein Rassist ist. Und da wird es eigentlich ins Lächerliche gezogen. Und hier ist das Fantastische, dass sie die Lächerlichkeit zeigen, aber trotzdem liebevoll bleiben. Also Charlotte ist dadurch kein schlechter Mensch. Und ja, manchmal gibt man sich Mühe und blamiert sich dabei, man sollte es aber trotzdem tun. Und ich glaube, dass diese Spirale zu drehen, also die Künstlichkeit zu zeigen, aber nicht, um sie dann zynisch zu entblößen, sondern um zu sagen, ja, ist halt so, müssen wir durch. Und das ist, glaube ich, was ich so aus Fernsehen gerade nicht kenne. Also ich kenne die erste Ebene, das künstliche Diversifizieren und so zu tun, als wäre das alles sozusagen einfach nur realistisch, was dann sehr, sehr unangenehm wirken kann. Ich kenne die sozusagen, das zu inszenieren und es zu entblößen, um zu zeigen, wie lächerlich Diversität ist, aber zu sagen, nee, Diversität ist was Gutes. Ja, es ist künstlich gerade und es ist trotzdem gut, dass wir es tun. Das ist für mich eine neue Ebene des Erzählens.
Ja, ich finde das, also ich kann dem total folgen, was du sagst. Ich finde es auch wirklich irgendwie auf eine Art auch beruhigend, dass sie das genau mit diesen Protagonistinnen so gemacht haben, weil es wäre auch so einfach gewesen, genau die drei verbleibenden. Kim Cattrall heißt übrigens die Samantha-Darstellerin.
Dankeschön.
Ich muss es nochmal nachschieben. Auf jeden Fall, es wäre, glaube ich, so einfach gewesen, die in ihrem komischen, elitären Upper Class New York zu lassen und da halt weiter so vor sich hin stolzieren zu lassen durch ihr relativ unbeschadetes, einfaches Leben. Es hätte auch nur Mr. Big sterben müssen und es hätte vielleicht auch schon manchen gereicht, ne, dass man das so lässt. Also auch gerade nach den Kinofilmen, die dann auch alle immer in dieselben Machart geblieben sind. Und ich finde es ganz gut, dass sie diesen Frauen nicht auch noch so eine komplette dusselige Tollpatschigkeit übergeholfen haben, die man schon am Anfang hätte vermuten können in den ersten Folgen. Aber dass sich das so entwickeln darf, finde ich interessant. Und vor allem, weil das, also das ging mir selber so, dass ich am Anfang immer das selber so anschauen wollte, wie so, ah, okay, jetzt das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ne? Ist das Thema auch Mitte 50-jährige Frauen auf der Leinwand? Wie erzählt man die denn jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass natürlich genau diese Rollen immer schwierig sind und weniger besetzt werden und nicht mehr attraktiv genug sind, bla bla bla. Und es ist aber ja am Ende auch wirklich gar keine richtige Generationenerzählung, sondern tatsächlich eher so eine gesellschaftliche Erzählung, die über das hinausgeht, ob die jetzt Mitte 50 sind oder sie hätten auch Mitte 40 sein dürfen und vielleicht sogar Ende 30 oder so. Also liegt gar nicht mehr so da drauf. An manchen Stellen schon, aber nicht ausschließlich.
Ich frage mich halt, ob es nicht in Wirklichkeit, also das finde ich sozusagen den größten Fehler, den man in der Rezeption dieser Serie machen kann, ist zu denken, dass das naiv wäre oder dass es sozusagen, also ich habe das Gefühl, das Krasse ist, wie intelligent sie das machen. Also das ist wirklich, es wirkt wie, also es ist eine Serie, von der ich vorher denke, es ist dummer Trash und dann feststelle, nee, es ist eigentlich eine Erzählung darüber, wie man im Jahr 2022 eine Serie schreibt. Also es geht eigentlich um sozusagen, wie macht man heute Kunst in diesen ganzen Problemen, über die wir ja die ganze Zeit reden. Also Autoren reden ja darüber, dass sie es schwierig finden, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen keine Frauenfiguren machen, weil dann haben sie den Dreck am Stecken, sie dürfen das nicht. Und das sozusagen, also es gibt ja sozusagen viele Autoren, die sich darin auch irgendwie ausruhen, zu sagen, was ihnen alles verboten wird. Und jetzt eine Serie zu machen, die sich darüber bewusst ist, also ich glaube nicht, dass sie nochmal das hätten machen können, was sie in dem zweiten Film gemacht haben. Sie hätten nicht nochmal 4 weiße Frauen machen können. Da hätten sie, glaube ich, so einen Ärger bekommen. Und die sich bewusst ist, was gerade nicht geht und die Schwierigkeiten, trotzdem eine gute Geschichte zu erzählen. Trotzdem sozusagen es nicht zynisch, es nicht künstlich, also es künstlich zu machen, aber die Künstlichkeit selbst zu thematisieren, das ist vor allem so wahnsinnig intelligent. Und das fand ich sozusagen, das ist eine Art der Intelligenz und ich meine, Sex and the City war schon immer zeitgeistig. Also es ging ja schon immer, die waren ja damals in diesen, also bei diesen Sexthemen und Beziehungsthemen wirklicher Vorreiter und haben irgendwie einen Diskurs verändert. Und dass sie jetzt es wieder schaffen, in diesen Diversitätsdiskurs reinzugehen und ihn auf eine Art total nochmal neu zu erzählen. Und gleichzeitig passiert, finde ich, noch was anderes, dass eigentlich in diesem Entblößen der Künstlichkeit es dann doch auch ganz viel Verletzlichkeit, also dass daneben noch andere Geschichten erzählt werden. Also dass Geschichten über Einsamkeit und Altern und also deswegen finde ich das, dass sie 55 sind, schon entscheidend, weil es ja auch ein bisschen ist, dass Leute sich kulturell überleben. Also dass die irgendwann mal cool und hip und vorne ran waren und sozusagen die tollsten Klamotten und irgendwie alle 18-Jährigen meiner Generation wollten irgendwie Carries sein und jetzt sind sie halt 55 und niemand will 55 sein und sozusagen jetzt sind sie hinten dran und dass auch in dieser ersten Folge mit dem Podcast sozusagen Carrie eben die Cis-Frau Mitte 50 ist, die nicht mehr mithalten kann, die nicht mehr irgendwie nicht so cool über Sex redet und nicht so schweinische Witze macht wie die nicht-binäre Person und so, dass sozusagen dieses Überalterungsproblem, was glaube ich auch ein Problem von Schreibenden halt ist, dass man irgendwann erst ist man vorne raus und dann ist man hinten weg und das alles in diese Serie reinzuschreiben mit so einer Verletzlichkeit, das finde ich schon wirklich, also als Kunstschaffender wirklich eine krasse Leistung.
Aber man darf sagen, Carrie kriegt noch die Kurve, ne? Sie bleibt nicht die alternde, kann nicht richtig podcasten, sondern sie wird, also sie findet da noch ihren Stand auch. Aber das stimmt, diese Entwicklung ist auf jeden Fall da auch mitzusehen. Weißt du, worüber ich die ganze Zeit nachdenken muss? Weil du hast so voll den guten Punkt auch nochmal gemacht, dass in vielen anderen Serien diese ganzen Diversitätsfragen einfach so reingeschrieben werden, als wäre die Realität schon so. Und würdest du also sagen, dass diese Sex in the City oder beziehungsweise And Just Like That Weiterentwicklung dann fast das Bessere ist, wenn man sozusagen diesen wirklichen, der Realität angeglichenen Schritt mit nachvollziehen kann, in dem auch die ProtagonistInnen eines solchen Settings stecken, statt eben dem Publikum zu sagen, so hier habt ihr jetzt einfach alles. Stimmt zwar auch nicht mit eurer Realität überein, aber trotzdem bieten wir es euch an, weil wir glauben, dass wir damit vielleicht auch Dinge verändern können oder uns zumindest unangreifbar machen. Das ist ja eh die Frage, wer da welchen Auftrag hat.
Ich finde das Krasse so sehr übrigens, dass, also auf einer rein persönlichen Ebene glaube ich, also ich gehöre zu den Menschen, die ungefähr 9 von 10 Diversitätskriterien erfüllen. Ja, also abgesehen sozusagen, also das heißt, es geht immer darum, Menschen, von denen ich, also die gar nicht sozusagen, ich gucke da nicht drauf und denke, so ist niemand, sondern ich denke immer, ja, habe ich auch. Und obwohl es ja eigentlich darum geht, Menschen wie mich abzubilden, sehe ich das und ich kriege immer das kalte Kotzen, es regt mich so auf. Ich merke, dass es sozusagen alles in mir sich dagegen sträubt, dass ich immer sozusagen, dass ich merke das jetzt bei, ich bin langjähriger Star Trek, also ich bin mit Star Trek aufgewachsen, ich bin wirklich Trekkie. Ich kann Star Trek nicht mehr gucken, weil sie ist so unfassbar, dass man das Gefühl hat, es geht nur noch um Identitäten und ihr erzählt gar nicht mehr das, was Menschen irgendwie verbindet. Und ich glaub's euch nicht, sondern ich habe das Gefühl, ihr wollt mich erziehen und nicht unterhalten, aber ihr wollt mich auf so eine unangenehme Art erziehen. Also auf sowas, was dann doch wieder ausdifferenziert und irgendwas in mir sträubt sich so dermaßen gegen diese Art von, und man muss dazu sagen, Star Trek war immer divers. Also sozusagen das, mit dem ich aufgewachsen bin, Voyager, ist, Captain ist eine Frau, Science ist ein schwarzer Mann, dann gibt es sozusagen, das Star Trek meiner Kinder war nie alte weiße Männer und jetzt wird es trotzdem auf so eine Art neu erzählt, dass auf einmal es so im Fokus steht. Also nicht, dass Leute halt zufällig manche sind so, sondern es geht nur noch darum. Und das merke ich, macht mich wahnsinnig, weil ich sozusagen auf eine Art die Geschichten dann auch langweilig finde. Und es kommt hinzu, man weiß auch immer schon, wie sie erzählt werden. Also du weißt, wenn ein Kind sagt, ich bin nicht binär, dass die Eltern es akzeptieren werden. Ist völlig klar, es kann gar nicht anders erzählt werden. Du weißt sozusagen, oder im letzten James-Bond-Film, alle Figuren sind moralisch ambivalent, bis auf die schwarze Frau, die kann alles, die ist perfekt, die hat keine Fehler. Und das ist so langweilig. Es ist so schrecklich, wenn sozusagen du merkst, ah, okay, oder in Stranger Things, dass natürlich das Mädchen sozusagen, du hast lauter Jungs und das Mädchen ist perfekt. Dass sozusagen die diversen Figuren als immer so moralisch reine, perfekte, dass man immer dieses, dass es so weit von der Realität weg ist, dass man eigentlich diesen Figuren, dass du das Gefühl hast, es gibt überhaupt nicht mehr Figuren, sondern es gibt nur noch Funktionen der moralischen Erbauung. Und das finde ich so unfair gegenüber Menschen, die halt nicht binär, poly, jüdisch, sonst was sind und trotzdem Arschlöcher oder und trotzdem irgendwie komplex und trotzdem, und dass das wird ganz oft nicht mehr erzählt oder gerade, oder es kann, also man kann es jetzt positiv sagen und sagen, wir sind in einer Phase, in der man erstmal zeigen muss, das und so weiter und so fort. Also es geht ja auch, es ist ja auch eine Gegenbewegung gegen eine andere Art von Verflachung. Eine Verflachung, in der schwarze Menschen immer nur Drogenabhängige spielen dürfen und in der und so weiter und so fort. Also es ist ja eine Gegenbewegung. Und deswegen moralisch kann ich das alles nachvollziehen. Als Zuschauer merke ich, dass es mich wahnsinnig macht, weil ich das Gefühl habe, mir wird keine Geschichte über komplexe Menschen erzählt, sondern irgendwie ein didaktisches Programm vorgesetzt. Und jetzt bin ich ein Freund von Didaktik, aber nicht die Didaktik, die ist, wer queer ist, ist automatisch ein guter Mensch. Das ist sozusagen so weit weg und auch irgendwie sozusagen, es muss doch in Ordnung sein, dass man queer ist, auch wenn man kein guter Mensch ist. Das sind doch zwei unabhängige Fragen. Wir können doch sagen, du bist ein Arschloch und deswegen kann ich dich nicht leiden. Hat nichts damit zu tun, dass du queer bist. Und ich finde, das ist mit was ich an der Diversität in And Just Like That fantastisch finde, dass die diversen Figuren nicht gut sind, sondern gemischt. Also, dass man jemanden hat wie Che Diaz, die ja, also die nicht-binäre Person, auf Englisch könnte ich es perfekt sagen, aber auf Deutsch finde ich es sehr, sehr schwer an der Stelle. Also Che ist Chef von Carrie Bradshaw und Che ist gleichzeitig Love Interest von Miranda. Und Che ist ein Fuckboy. Also Che ist ein absolutes narzisstisches Arschloch. Ist sozusagen assigned female at birth, ist eine nicht-binäre Person und ist auf genau die Art scheiße, auf die Männer in Serien schon sehr, sehr lange scheiße sind. Und das finde ich, also und darüber regen sich ja ganz viele Leute auf. Also Che ist gerade die meistgehasste Figur im Internet, als würden das, also man regt sich immer so auf, als würden die Serienmacher das nicht wissen. Nee, das ist Intention. Das ist, wir wollen gerne zeigen, dass nicht-binäre Menschen Arschlöcher sein können. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das nie gesagt wird, also was nicht thematisiert wird, ist, dass Miranda jetzt nicht mehr strikt heterosexuell ist. Also die war davor mit einem Mann verheiratet und ist eben jetzt in dieser Beziehung mit Che. Und um diese Queerness an der Sache, die ist nicht das Problem. Also darum geht es total, aber die wird nicht als, oh nein, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Das ist ja alles, nee, das ist fein. Die wirkliche Frage ist, was bedeutet es, dass Miranda sich in einen Narzissten verliebt hat? Was bedeutet es, dass Miranda anscheinend ein Alkoholproblem hatte, das losgeworden ist und jetzt in die nächste Sucht stürzt und ihr Leben aufgeht für einen Narzissten? Und das ist sozusagen das Großartige, dass man es nicht so, also dass man die Figuren dann auch wieder als Figuren behandeln kann. Also dass du nicht so die Logik dahinter schon spürst, dass du nicht weißt, nicht-binäre Figur wird moralisch alles richtig machen. Nee, weißt du nicht. Und deswegen finde ich sozusagen die Art, diese Künstlichkeit auf, also ich glaube, das ist alles Teil eines großen Projektes von sozusagen, also das gehört für mich alles zusammen, die Künstlichkeit aufzuziehen, dann ist diese Serie ja über das alles Maß voll mit diversen Figuren. Also es ist ja nicht so, dass sie das getan haben, womit man hätte rechnen können, sie tun jetzt noch eine schwarze Frau rein. Nee, es sind lauter, also es ist total angereichert mit allen möglichen, in Anführungszeichen, diversen Figuren. Die Künstlichkeit wird immer wieder thematisiert. Und dann dürfen diese Figuren komplex sein. Und das finde ich fantastisch.
Aber das, ich finde das alles also total überzeugend. Und wie gesagt, folge dir da total in dem, wie man das, wie, was der Clou ist an dieser And Just Like That Situation. Und vor allem nimmt es aber voll meinem gesamten Argument vom Anfang, oder es war gar kein Argument, sondern nur eine Frage mit so einem Riesenfragezeichen, den Wind aus den Segeln, nämlich ob es doch auch diese Frauen auf Bildschirmdarstellungsebene gibt. Könnte man noch schnell Germany's Next Topmodel ranziehen und könnte sagen, okay, das ist jetzt auch die erste diverse Staffel, zumindest behauptet das Heidi Klum, dass sie jahrelang dafür gekämpft hat. Jetzt ist es endlich soweit und nun haben wir auch, ich glaube, 2 Frauen sind dabei, die Ende 60 sind und so weiter. Würdest du das zusammenbringen, trotz allem noch auf dieser Gender-Ebene, nämlich Sichtbarkeit von Frauen mittleren Alters, wie man so schön sagt? Hat es damit noch was zu tun oder können wir da Sex and the City eigentlich rauslassen, weil wir da viel mehr über Erzählweisen sprechen, die mehr umfassen als jetzt nur eine Frau, die inzwischen graue Haare bekommen hat oder so?
Ich finde übrigens ganz kurz, dass ich habe die neue Staffel Germany's Next Topmodel noch nicht angeschaut. Ich habe mir nur gestern von meinem Vater einen Satz sagen lassen, der da ist, vielleicht nicht ganz wörtlich zitiert, divers sein reicht nicht, man muss auch modeln können. Was für mich Heidi Klum in einem Satz zusammen, ein wunderschöner Satz, den ich aber total wichtig finde, weil ja das immer die Angst ist, dass es reicht, ein Identitätskriterium zu erfüllen, was ich Heidi Klum nicht zutraue. Ich glaube, also auf eine Art müssen wir uns mit der Realität beschäftigen, dass, ich habe es letztens auf Twitter gesehen, dass irgendjemand gepostet hat, übrigens die Frauen in Golden Girls waren in der ersten Staffel, bis auf die Mutter, aber Rose, Blanche und Dorothy waren in der ersten Staffel Golden Girls jünger als die Frauen in And Just Like That. Das ist einfach mal eine Realität, die man mal sacken lassen muss. Dass Wahnsinn. Diese silberhaarigen Grazien tatsächlich jünger waren als das Cast in And Just Like That. Also das ist eine völlig, also dass Menschen nicht mehr so aussehen, wie sie mal aussahen, dass wir eine Künstlichkeit produzieren in weiblicher Ästhetik, die, glaube ich, sondersgleichen ist. Also wenn man sich anguckt, wer gerade, und zwar in ganz vielen Bereichen, auch im Journalismus, auch in Deutschland, wer sozusagen wie eine Frau aussieht, dass da wenig noch natürlich ist ab einem gewissen Alter und ab einer gewissen Erfolg. Und das fängt ja schon mit den Mengen an Cremes, mit Haare färben, mit welcher Behaarung man entfernt. Also schon vor Botox und Hyaluronsäure und Lippen und so weiter und so fort, ist natürlich sehr wenig natürlich. Ja, auch in And Just Like That, so sehen Frauen tatsächlich mittlerweile in der Realität aus. Es ist aber nicht natürlich, sondern es ist eine Künstlichkeit, die wir nur zu einer Norm gemacht haben. Was, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Problem ist, über das wir uns dann irgendwann auch nochmal Gedanken machen sollten, wohin dieses Wettrüsten, dieses ästhetische Wettrüsten denn führen soll. Ich finde es trotzdem auch da wieder gut, es gibt eine Folge beim plastischen Chirurg und es wird eben auch thematisiert. Und das finde ich zumindest eine entscheidende Leistung, wobei man da eine kleine Einschränkung machen muss. Miranda wird ja am Anfang als die Natürliche sozusagen kategorisiert. Inwieweit dieser wunderschöne graue Bob, der ihr übrigens fantastisch gut steht, natürlich ist, ich weiß es nicht. Man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass schon das Natürliche, was sich vom Künstlichen abhebt, schon selbst nicht natürlich ist. Aber das ist, glaube ich, ein gesondertes Problem.
Ja, und wahrscheinlich kann man das auch alles nicht ganz auflösen, weil wir sitzen immer noch vor Bildschirmen und gucken uns auch in so eine Welt hinein. Ne? Man könnte, also kurz vor Reality-TV ist es ja vielleicht ganz gut, dass es stoppt und dass es tatsächlich vieles anspricht, aber uns auch doch an manchen Stellen noch in Ruhe lässt mit der wirklich wahren Realität, sondern auch noch immer weiterhin behauptet, okay, das ist jetzt einfach so. Das ist jetzt natürlich auch wenn es inszeniert ist.
Es ist natürlich auch total schön, dass es, also dass Carrie in der ersten Folge da liegt, in der zweiten Folge da liegt, gekrümmt mit Rückenschmerzen und sagt, ich habe diese Rückenschmerzen und dann, weil da musste mir Big immer den Rücken, streicheln, damit es nicht wehtut. Und Miranda liegt neben ihr, bewacht sie sozusagen nach dem Tod von Big und streichelt ihr dann den Rücken. Und diese Einsamkeit und dieses Fuck-Altern ist einfach scheiße. Und irgendwie braucht man den Partner auch deshalb, damit er einem beim Altern unterstützt. Und dann nimmt Miranda Carrie von hinten in den Arm, so Löffelchenstellung. Und da, also bei der Szene hatte ich wirklich Tränen in den Augen, weil ich so rührend in dieser Schutzlosigkeit, also auch ein bisschen das Gefühl, auf der einen Seite ist die Inszenierung, auch diese Riesenkleider, auch am Ende gibt es eine Stelle, wo Carrie auf der Brücke steht und die Asche von Big verstreut. in einem viel zu großen Kleid und man hat das Gefühl, da steckt dieser winzige, alternde Körper in dieser viel zu großen Inszenierung von Weiblichkeit und kann da eigentlich gar nicht mehr mithalten.
Es gibt noch so eine ganz tolle Szene, aber die hast du schon in der Süddeutschen Zeitung verraten und wir werden sie jetzt nicht auch noch erzählen, aber die hat mit dieser Hüft-OP zu tun und mit Miranda und Sex.
Ja, das ist natürlich der Höhepunkt der Serie, aber wer es wissen will, muss halt die Süddeutsche lesen.
Aber erst nachdem dieser Podcast noch mehrfach abgespielt wurde, in euren Ohren. Gott. Mele, das war super. Postmodernes Erzählen, sagst du. Ich würde auch tatsächlich noch dieses den Figuren, also eine Zugewandtheit den Figuren gegenüber, die man so richtig rausspüren kann. Das ist vielleicht mehr so die emotionale Ebene, aber ich finde das, wenn man das an Serien merkt, dass es nicht einfach irgendwie so hingeskriptet ist tatsächlich, weil Themen erfüllt werden müssen oder Plots irgendwie zu Ende gehen müssen, dann rührt mich das tatsächlich auch auf eine Art, weil ich dann immer das Gefühl habe, auch dieses Autorenteam meint auch die Zuschauerinnen und die Zuschauer und die Leute draußen. Und es hat eine Botschaft, die aber nicht eben nur so eine lehrreiche, schaut mal hier mit, großem Textmarker unterstrichene Botschaft sein soll, sondern eine, die auch einfach vor allem nur heißt, es ist so, wie es ist. Und wir können euch das erzählen und ihr müsst keine Angst haben vor manchen Dingen. Seid halt Leute, gute Leute.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja. Ja, weinen wir jetzt gemeinsam noch in unseren Homeoffices im Februar 2022, Corona-mäßig getrennt. Aber es hat mir echt Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Vielen Dank, dass du heute Gast warst in Lakonisch Elegant. Nele Polacek, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Nächste Woche gibt es wieder eine Folge von Lakonisch Elegant, vielleicht dann auch wieder mit mehr Hosts. Das sehen wir dann mal. Und schaltet doch wieder ein. Ansonsten Sternchen und Likes überall da, wo es Podcasts gibt. Darüber freuen wir uns natürlich und abonniert uns gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.